Das ist so ein Montag, da könnte man durchaus sagen, auf jeden Anfang kommt irgendwann auch mal das Ende, oder?
Boah.
Also schlechter, ja. Sehr, sehr schlechter Radiowitz, aber
gut,
oder einfach
du bist am Anfang fairerweise, ist der,
ja.
Du bist fairerweise ja auch nicht der Erste, der diesen Witz jetzt macht, weil es natürlich tatsächlich das Wortspiel, also auch in diversen Gruppen, in denen ich bin, schon kam. Aber das
kannst du dir doch nicht ausdenken.
Das kannst du nee, das kann ausdenken. Man sich wirklich nicht ausdenken. Vor allen Dingen muss man ja sagen, wenn man da drauf guckt, Alex Ende wird entlassen vor 2 Wochen, weil er mit Münster eigentlich schnurstracks Richtung dritte Liga geht und wird dann verpflichtet für Markus Anfang. Sein Vertrag gilt übrigens auch für die dritte Liga. Ja, und bei Markus Anfang habe ich jetzt gestern häufiger gehört, das war's für ihn mit der großen Bühne bei der Trainerkarriere. Wobei, ich sage ganz ehrlich, ich finde, er steht sich sehr oft selbst im Weg mit seiner Art. Aber eigentlich ist seine Bilanz, die er bisher hatte bei den Vereinen, ganz ordentlich. Ich glaube, er sollte dringend, wahrscheinlich hat er ja noch irgendwann eine Chance, er sollte dringend seine Art der Außendarstellung und der Kommunikation verbessern, weil sonst wirkt es, als wenn er überall versagt hätte, was aber inhaltlich nicht der Fall ist.
Das stimmt. Du, aber ich muss auch ganz ehrlich sagen, wenn man so in der Werbung unterwegs ist, so wie ich normalerweise, dann kann man sich, besser geht es nicht eigentlich. Also auf Anfang kommt ein Ende oder jeder Anfang hat ein Ende. Es ist wirklich Fortuna Düsseldorf, der neue Slogan. Also den verpasse ich denen, also schenke ich denen einfach. Ich bin einfach gespannt, wie lange dieser Slogan anhält. Und wie groß ist eigentlich, noch so ein kleines Wortspiel, hast du Bock?
Ja, klar.
Ja, wie groß ist eigentlich der Etat bei Union Berlin?
Oh Gott. Kann ich nur eins zu sagen? Ich bekam am Donnerstagmorgen direkt mehrere gut gelaunte WhatsAppen, die mir sagten, siehst du mal, hat der Kleis uns wieder alle überrascht. Atletico Madrid gewinnt 2-0 in Barcelona. Und wenn man jetzt sehen könnte, wie er gerade durchatmet, so ganz bescheiden. Das ist ja, wie gesagt, ich bin ja als Erster drauf gekommen, die Taktik. Immer so ab und zu mal so einen platzieren, dann hat man mal wieder 5 Freischüsse frei. Aber ganz ehrlich, wer das heute Morgen im Vorlauf noch nicht mal erwähnt hat, sondern hier mit halb fragilen Wortspielen um die Ecke kommt, der braucht vor allen Dingen eins.
Eier. Wir brauchen Eier.
Der Podcast mit
Mike Kleiss
und Thomas Wagner.
Was bitte war das für ein Bundesliga-Spieltag? Sowohl erste Liga, zweite Liga, es ist ja wirklich verrückt gewesen. Man könnte zusammenfassen, oben hat sich nicht wirklich viel getan. Unten haben fast alle gepatzt, bis auf den FC. In der zweiten Liga werden ganz am Anfang Trainer entlassen. In der ersten Liga natürlich auch. Steffen Baumgart ist Geschichte. Ich weiß gar nicht, wo wir anfangen sollen. Es ist so viel zu bereden. Also ich frage den Experten Thomas Wagner. Ich bin ja im Grunde genommen nur das Rosamunde Pilcher des Fußballs. Deshalb mit gefährlichem Halbwissen noch dazu, wie ich immer wieder höre. Dementsprechend grätsch rein mit Blut.
Ich sag dir, wie wir es machen. Ich habe nämlich, du weißt ja, es gibt ja diesen einen Fan, der immer unsere Auswertungen macht, der mir die immer zuschickt, die ich dann manchmal kommentarlos so weiterreiche. Frech von mir, muss ich sagen.
Frech.
Und wirklich. Jemand anderes hat mir geschrieben und der sagt, im Schnitt gehen 20% der Sendezeit auf das weiße Ballett. Weil du es immer wieder schaffst, dieses Thema so groß zu machen, so subtil und unterschwellig. Und deshalb sage ich dir jetzt, wie wir es heute machen.
Wir sprechen
jetzt in 3 Sätzen gestern das Spiel gegen Werder Bremen und dann widmen wir uns mal anderen Themen. Also, der FC ist der ganz große Gewinner im Tabellenkeller, weil der einzige außer Heidenheim, der gewonnen hat, ab Platz 9, das stimmt. Ich finde, das Spiel war gestern sehr fragil, weil sie trotz langer Überzahl hinten raus versäumt haben, vielleicht druckvoller nach vorne zu spielen. Und ich finde, dass sie gestern auch eine Menge Matchglück hatten in den strittigen Entscheidungen. Der Elfmeter ist eine harte Entscheidung, ist aber ein Elfmeter. Die rote Karte ist für mich keine rote Karte, weil ich nicht weiß, was soll denn Friedel machen? Also der Pass von Bittencourt ist eine Katastrophe. Nur Friedel rutscht weg, er liegt da und Ache läuft in ihn rein. Also natürlich kann man sagen, das wäre eine Torschance gewesen, aber Friedel kann ja jetzt nicht sagen, ich bin Chuck Norris, ich fliege jetzt einfach mal weg. Und dann unter dem Aspekt der harten Entscheidung, Ache auf den Platz zu lassen, der eigentlich schon für sein Foul an der Mittellinie schon dunkelgelb hatte und dann einen Elfmeter verschuldet. Also das war gestern sicherlich eine Menge Spielglück. Trotzdem glaube ich, dass das für den FC ein Riesenschritt Richtung Klassenerhalt war.
Ja, vor allen Dingen, wenn man jetzt noch gegen St. Pauli spielt, die jetzt auch nicht gerade vor Selbstbewusstsein strotzen. Entschuldigung, dann könnte es gut sein, dass man dann vielleicht schon 33 Punkte hat. Dann braucht es noch zwei.
Na, also, ich glaube, wir hatten ja dieses Ding. Ich habe ja lange auch 34, 35. Ich glaube mittlerweile 34. Und vor allen Dingen gucken wir mal auf St. Pauli. Die haben ja ein eigentlich sehr machbares Restprogramm. Also würde man jetzt aus St. Pauli-Sicht sagen, du hast den FC, du fährst nach Heidenheim, glaube ich, du hast noch Mainz zu Hause, du hast Wolfsburg am Ende, wo ja viele auch spekulieren könnte, dass sogar vielleicht noch ein Kampf um den Relegationsplatz sein. Mhm. Wobei Heidenheim, da wage ich auch alle, oder warne ich alle, die jetzt denken, Punkte gegen Heidenheim werden so eingefahren. Also wenn du auf die Tabelle guckst, hätte Heidenheim ja selbst noch eine Restchance auf die Relegation und die lassen sich halt einfach nicht hängen. Und aus St. Pauli-Sicht war, glaube ich, dieses 5:0 gegen die Bayern von daher so alarmierend, weil ganz am Ende man so ein bisschen in die Einzelteile zerfallen ist. Also niemand sagt, dass du im Moment gegen die Bayern was holen musst in der Bundesliga, in der Verfassung. Aber du hast schon gemerkt, dass ohne so das Herzstück, Irvine ist ja zum Beispiel, war ja gesperrt, Smith war verletzt, da fehlt schon einiges und man hat sich ja zwischendurch wieder so ein bisschen auf dem Aufwärtstrend gewähnt. St. Pauli hat auf der anderen Seite, wenn sie gegen Köln gewinnen, traue ich ihnen noch zu, noch 9-10 Punkte zu holen. Also das ist ein sehr neuralgisches Spiel am Dienstag, am Freitagabend.
Ja, glaube ich auch. Also noch kurz irgendwie zum FC. Ich glaube, du hast alles gesagt. Es ist in der Tat so, dass es ein wertvoller Sieg war, ein 9-Punkte-Spiel eigentlich. Auf der anderen Seite, ja, es war wahnsinnig fragil. Du merkst, dass die Mannschaft nicht stabil ist. Es hätte gut, ich möchte gar nicht wissen, was passiert wäre, wenn es 2-2 gestanden hätte. Dann hätte das ganze Ding wieder in eine andere Richtung Fahrt aufgenommen. Insofern können wir einfach glücklich sein, dass das eingefahren ist. Will aber an dieser Stelle nochmal sagen, was du auf die Choreo gesehen hast und Nikolas, das war einfach nur Wahnsinn. Sind jemand aus der Fanbase gestorben und muss man schon ganz ehrlich gestehen, Respekt vor ja denen, die das alles supportet haben. Das war ein großes Ding in Köln und dieses Banner hat, glaube ich, einfach auch nochmal gezeigt, wie ja gut die auch mit solchen Themen umgehen. Respekt fand ich eine ganz, ganz, ganz schöne und ganz, ganz tolle Aktion. Wir wollen noch mal ganz kurz.
Ja, da aber auch Respekt ja. an den Werder-Anhang, der das ja auch sehr respektvoll begleitet hat auf der anderen Seite. Das muss man dann auch sagen.
Definitiv. Ich würde ganz, ganz gerne, du hast es schon angesprochen, Bayern München ist nicht nur durch, sondern ich würde ganz gerne mal mit dir mal so ein bisschen das Phänomen besprechen, dass selbst wir beiden, Freunde und Kupferstecher, den FC Bayern München ja inzwischen so ein bisschen auch likable finden.
Nein, man kann es gar nicht so richtig wegfinden.
Du nicht?
Nein,
also ich ertappe mich dabei.
Ja, ja, das ist ja klar. Durchaus. Das ist mir ja klar, weil wenn nachher der Triple da steht, dann willst du ja als allererster am Marienplatz sein, frisch gegelt. Und ach ja, ist ja doch für den deutschen Fußball ganz gut. Also likable oder sowas. Ich zolle Respekt dieser Mannschaft für das, was sie leistet. Ja. Aber also dass ich mich jetzt irgendwie freue über Siege oder Champions League Titel, die Bayern noch in andere Dimensionen katapultieren, das wirst du hier in diesem Podcast nicht erleben.
Von dir nicht erleben. Okay. Nein. Also ich stelle fest, gerade nach diesem Auftritt gegen Real Madrid, jetzt kann man natürlich sagen, gut, Real Madrid ist vielleicht auch nicht mehr das Real Madrid, das wir so kennen. Allerdings auf der anderen Seite hast du dann Vini Junior, du hast einen Mbappé, du hast einfach auch nochmal Spieler, die einen Riesenunterschied machen. Und du musst erstmal so gegen die spielen. Und es ist auch so, da spielt natürlich auch Vincent Kompany irgendwo auch eine Rolle, dass das alles sehr lässig ist, sehr cool ist, sehr angenehm ist. Es ist erfolgreich, es ist ein schöner Fußball. Es ist eben nicht mehr der Duselfußball, den wir von den Bayern kennen. Also du erinnerst dich, das ist noch gar nicht so lange her. Da hast du dann immer so diesen Effekt gehabt, um Gottes Willen. Jetzt schießen die dann doch noch ein Tor auf der letzten Strecke und werden so Meister. Reu dich irgendwie. Nicht, also da ist eher so Borussia Dortmund erinnert so ein bisschen an den Langweil-Duselfußball irgendwie von Bayern München. Hat das ein bisschen abgelöst. Und sie spielen, und das muss man ihnen ja konstatieren, einfach einen schönen Fußball. Findest du nicht?
Naja, also da hast du jetzt drei Aspekte in einem zusammengefasst. Also erstmal zitiere ich da tatsächlich Hermann Gerland, die auch eine Bayern-Ikone. Wer immer Glück hat, das ist irgendwann noch können. Das ist natürlich auch so, weil in der Crunch-Time dann die Bayern-Spieler selber daran geglaubt haben, wir können spät noch ein Tor machen und der Gegner hat es befürchtet, also die sich selbst erfüllende Prophezeiung, das gehört dann schon auch zur Wahrheit dazu, über den Bayern-Dusel über all die Jahre und vielleicht auch umstrittene Entscheidungen haben wir oft genug geredet, will ich gar nicht jetzt hier aufmachen. Borussia Dortmund hätte die Meisterschaft ziehen müssen gegen Mainz vor was war es jetzt, 3 oder 4 Jahren. Das lag am Silbertablett und ich glaube, das wäre den Bayern nicht passiert. Finde ich nach wie vor schade, dass das damals nicht geklappt hat. Und zum Spiel in Madrid. Ich habe ja vorher getippt, dass die Bayern beide Spiele gewinnen. Da bleibe ich dabei. Ich glaube, das wird eine ganz klare Sache übrigens am Mittwoch. Real Madrid ist im Moment nicht in der Verfassung als gesamtes Konstrukt, trotz Mbappé, trotz Vini Junior, um die Bayern zu gefährden. Das glaube ich einfach nicht. Ich glaube, die einzige Mannschaft, die den Bayern gefährlich werden kann, ist Paris. Es gibt ein Wunder an Anfield, dann würde ich auch nochmal an Liverpool glauben, die ja eigentlich auch eine richtig schlechte Saison spielen. Und Arsenal nur dann, wenn sie Meister werden, weil da drohen sie ja, sie haben jetzt 2 Pokale in England verloren und sie haben zu Hause jetzt gegen Bournemouth verloren. Also denen droht schon wieder der Titel durch die Lappen zu gehen. Und wenn die die Meisterschaft nicht gewinnen, dann glaube ich auch nicht, dass sie gegen die Bayern eine Chance hätten in einem Finale der Champions League. Zur Leistung der Bayern, das war ja eigentlich ein ganz kurioses Spiel am vergangenen Dienstag, denn einerseits musst du sagen, dass der Sieg hoch verdient war und hätte auch deutlich höher noch ausfallen können. Auf der anderen Seite ist es auch richtig zu sagen, dass in der letzten halben Stunde Real eine Menge Torchancen hatte und auch ein Unentschieden drin gewesen ist. Aber die erste Stunde, also die erste Halbzeit von Bayern, das war schon tatsächlich komme ich nicht umhin zu sagen, das war schon absolut höchste europäische Klasse. Da hat ein Rädchen ins andere gegriffen. Das war bärenstark von den Bayern.
Ist es so in dem ganzen Zusammenhang, dass es vielleicht gar nicht so richtig clever gewesen ist, dass Julian Nagelsmann seine gesamte Aufstellung und Kader für die WM eigentlich schon vorher verraten hat und da Manuel Neuer keine Rolle spielt? Also man kann, glaube ich, jetzt irgendwie auch nach der Leistung in Madrid sagen, es ist der beste deutsche Torhüter nach wie vor. Es ist Manuel Neuer und es ist ja auch so, lass mal einen Gedanken noch, gehört ja alles zum FC Bayern Kosmos mit dazu und ich habe mir über das Wochenende so ein bisschen Gedanken gemacht und nachdem ich das Spiel auch Real gegen Bayern gesehen habe, gemacht, es ist ja de facto so, er ist nach wie vor, ich wiederhole mich, der beste deutsche Torhüter. Das zeigt er auch immer wieder, vor allen Dingen international, das ist entscheidend für die WM. Wenn, und das ist glaube ich auch so ein Faktor, es ist doch ein Riesenunterschied, ob du auf einen Baumann zurennst und der sich breit macht oder ob es ein fucking Manuel Neuer ist. Da kann mir niemand erzählen, dass das wirklich auch gerade für jüngere Spieler ein riesen, riesen, riesen Unterschied ist. Und ein Stück weit vielleicht auch eher für euch zu da. Ist es da nicht ein Fehler gewesen, das kategorisch auszuschließen, dass Manuel Neuer mit zur WM fährt oder gar die Nummer 1 ist? Hätte man mit ihm nicht reden müssen. Wie siehst du das?
Ja, das sehe ich eigentlich relativ anders oder fast komplett anders.
Natürlich.
Nein, weil ich kann dir das auch sagen, warum ich das so sehe. Ich bin auch als allererstes Mal bin ich ziemlich verwundert, wie das die ganze Nation aufschreit, als wenn wir einen völlig Blinden im Tor stehen hätten mit Baumann und als wenn Manuel Neuer die Lösung aller Probleme ist. Also, Manuel Neuer war sicherlich bis 2016 zu seiner Epoche in den 4, 5 Jahren der beste Torhüter der Welt. Und er hat am Dienstag eine sehr, sehr gute Leistung im Bernabeu geboten. Aber die letzten Turniere seit 2018 war er kein überragender Rückhalt für die deutsche Nationalmannschaft. Ich empfehle den Zusammenschnitt der Gegentore von der WM in Katar. Da haben wir, wie viele Gegentore haben wir bekommen? Ich glaube 5. Davon waren 3 Torwartfehler. Du könntest natürlich jetzt sagen, vielleicht kannten die Spieler von Japan und Costa Rica Manuel Neuer gar nicht und hatten keine Angst vor ihm. Also so zu tun, als wenn der in jedem Länderspiel und in jedem Turnier uns alles gerettet hat. 2014 hat er eine überragende WM gespielt, da gibt's ja gar keine Frage. Und jetzt wäre das damit ein Halbfinalzug gleichzusetzen, das stimmt einfach nicht. Punktuell ist Manuel Neuer sicherlich noch in der Lage und diese Bühne hat er auch genossen im Bernabeu. solche Glanzlichter zu setzen. Am letzten Wochenende in Freiburg hat er übrigens auch ein Tor verschuldet. Also die Frage, die du ja als Trainer ja auch stellen musst, schafft der 8 Spiele in 4 Wochen auf dem Turnier? Er hat auch schon viele Verletzungen gehabt. Das kann klappen. Die EM im eigenen Land war völlig okay, ohne die vielleicht von früher gekannten Glanzleistungen. Aber wenn ein Neuer zurückkommt, der verändert ja auch die komplette Hierarchie in einem Kader. Also Manuel Neuer ist ja, der wirkt ja immer, wenn er so vor die Presse tritt, sehr freundlich, ist er auch und sowas. Aber intern ist das natürlich schon jemand, der direkt eine wahnsinnige Machtposition auch anstrebt und quasi seine Aura und seine Erfolge ja auch hat. Also von daher kann ich schon verstehen, dass du vielleicht sagst, nee, die Hierarchie mache ich nicht. Natürlich ist es auch kein Fehler, wenn du sagst, ich nehme einen Manuel Neuer mit. Nur wenn du ihn mitnimmst, ist er ja automatisch die Nummer 1. Und ich sage auch noch eins, ich glaube, dass Courtois oder Donnarumma auch in der Lage gewesen, diese Bälle im Bernabeu zu halten. Also wir sprechen ja, das ist ja das Phänomen für mich in Deutschland, wenn Manuel Neuer so hält wie am Dienstag und nochmal, er bekommt von mir auch die Note 1 für dieses Spiel, dann tun alle so, als wenn ein Außerirdischer im Tor gestanden hat und das kein anderer Torwart der Welt hinbekommen würde. Wenn er aber Fehler macht und dann sprechen mal welche an und sagen, boah, das ist jetzt vielleicht doch nicht mehr der Neuer von vor 10 Jahren, dann bist du ja direkt jemand, der ans Denkmal gepinkelt hat. Also ich finde, es gibt gar keine sachliche Diskussion über das Phänomen und Thema Neuer. Und zum Schluss, er hat das ja am Samstagabend sehr diplomatisch abgeräumt und hat gesagt, er hat ein gutes Verhältnis zu Julian Nagelsmann. Er hat natürlich kein gutes Verhältnis zu Julian Nagelsmann. Das ist auch klar. Ich finde es auch von Nagelsmann nicht richtig zu sagen, wir hatten hier Geburtstag, als er gefragt wurde von Lothar, ob er Neuer zum 40. Geburtstag gratuliert hat. Also da muss man ja schon sagen, das wäre schon eigentlich auch ganz gut, wenn man als Bundestrainer wüsste, wenn einer der verdientesten und größten Spieler der DFB-Historie im Tor Geburtstag hat. Da hätte sich übrigens Julian Nagelsmann auch keinen mehr abgebrochen. Also, um es zusammenzufassen, das war eine hervorragende Leistung für Neuer. Er hat gezeigt, wozu er immer noch in der Lage ist. Ich glaube aber nicht, dass er das über diesen konstanten Zeitraum, wie er das vor 10 Jahren gemacht hat, dass dir das direkt garantiert. Und eins sei auch noch gesagt, diese hämischen Kommentare Oliver Baumann gegenüber, die finde ich echt unverschämt. Der hat sich überhaupt nie negativ gegen irgendjemanden geäußert. Der war auch gar nicht bei diesem Spiel beteiligt in Madrid. Also zu sagen, Baumann, der kann das nicht. Der Baumann hat wirklich gute Leistungen gebracht in der Qualifikation. Und es stimmt aber trotzdem, und das macht meine Argumentation meiner Meinung nach nicht falsch, dass Mbappé und Vinicius am Ende natürlich schon Respekt auch vor Manuel Neuer hatten. Das ist ja klar. Es läuft niemand auf Manuel Neuer zu und sagt, was ist denn da für ein Typ im Tor? Es ist immer noch Manuel Neuer. Das stimmt. Aber ob das alleine reicht, um eine WM erfolgreich zu gestalten, möchte ich zumindest ein kleines Fragezeichen dahinter setzen.
Siehst du, da sind wir wieder. Du mit deiner Meinung, ich mit meiner. Ich sehe es tatsächlich komplett anders. Warten wir es mal ab. Ich glaube, das ist noch nicht auserzählt, um das mal so zu sagen. Könnte mir gut vorstellen.
Aber dann antworte mir doch mal darauf, auf das, was ich gesagt habe. Findest du, dass bei den letzten Weltmeisterschaften und bei den großen Turnieren Manuel Neuer der Wahnsinnsrückhalt war, der er jetzt zum Beispiel in Madrid war?
Die Antwort ist ganz klar nein. Und da, an dem Punkt, bin ich total bei dir. Aber ich nehme Julian Nagelsmann beim Wort. Mehr oder weniger. Es spielen einfach nur die Besten. Spielen die derzeit Besten. Das ist ganz klar das Konzept Nagelsmann. Und dann ist es so, dass ich mich dieser Diskussion nicht verschließen kann. Weil wenn ich im 1:1-Vergleich Manuel Neuer und Herrn Baumann gegenüberstelle, dann ist das tatsächlich eine klare Kante. Es ist nicht so, dass wir dann auf Manuel Neuer verzichten können. So sieht es aus. Und entweder ich nehme jemanden in seiner Philosophie beim Wort, oder eben nicht. Und das ist eben natürlich auch so ein bisschen das Zwiespältige bei Julian Nagelsmann. Dann muss man sich natürlich wieder die Frage stellen, warum Goretzka, warum Sané? Klar, logisch. Also warum UNDAF nicht? Ja. So, also das ganze Ding ist widersprüchlich. Dann kommst du natürlich dann auch wieder zu dieser alten Fehde. Und das finde ich auch irgendwie räudig, wenn man sagt, wir haben eigentlich gar kein Problem miteinander oder ich habe kein Problem mit Julian Nagelsmann. Er hat mir nur meinen Lieblingstrainer weggenommen, also Torwarttrainer weggenommen.
Er hat mir das Herz herausgerissen.
Er hat mir das Herz herausgerissen. Bitteschön. So, da sind wir nämlich wieder. Dann ist das Ganze nicht nur höchst emotional, sondern hat einfach auch eine charakterliche, persönliche Grundfärbung. Mag ich jemanden nicht? Und dann sind wir auf einem professionellen Niveau, wo ich immer sage, wenn das eine Rolle spielt, ob ich einen Spieler mag oder nicht und ihn danach aufstelle, dann wird es für mich wirklich tatsächlich kritisch. Aber nochmal, nochmal, also vielleicht einfach nur bei dem essentiellen Punkt, wenn es so ist, dass die derzeit Besten nur in die Mannschaft kommen können, dann musst du einen Undav in die Startaufstellung stellen und dann musst du einen Manuel Neuer auch auf die Eins setzen. So ist es.
Naja, aber auch da einen kleinen Einspruch. Bei Undav und Woltemade zum Beispiel ist es ganz klar, dass Undav der deutlich formstärkere Spieler im Moment ist.
Ja.
Aber um das nur nochmal zu sagen, Oliver Baumann spielt eine völlig gute Bundesliga-Saison und hat in allen Länderspielen abgeliefert mit der Note 2. Also wir haben kein
Torwartproblem. Aber nicht mit der 1.
Aber Manuel Neuer hat auch keine 1-Saison gespielt. Das war ein Spiel, in dem er absolut eine 1 hatte. Wir führen eine Diskussion, als wenn Manuel Neuer 40 Spiele auf diesem Niveau gemacht hat. Und das stimmt einfach nicht. Man kann sagen, punktuell war das eine unfassbar gute Torwartleistung. Wobei, wie gesagt, nochmal, es gibt viele Torhüter-Experten auch, die sagen, die 4, 5 oder 10 Spitzentorhüter halten diese Bälle auch wenn die sehr spektakulär aussieht. Wir sind ja beide keine Torhüter, um Gottes Willen. Ich will null diese Leistung klein sprechen, aber das ist ja nicht die Serie gewesen von Manuel Neuer. Vor 10 Jahren hat er solche Leistungen am Fließband abgegeben. Und deshalb finde ich, ist es schon ein Unterschied, ob du sagst, ich lasse einen jetzt verdienten, gut spielenden Baumann, der ein Jahr lang sich nichts hat zu Schulden kommen lassen, im Kasten, oder ich hole einen Neuer, von dem ich immer noch hoffe, dass er punktuell diese Glanzleistungen macht. Das ist für mich eine andere Diskussion als Undav Nagelsmann. Und dass die beiden jetzt auch nicht das beste Verhältnis haben, aus der Zeit bei Bayern, da wissen wir aber auch nicht, wie es in der Kabine war. Manuel Neuer ist ja auch einer, der großen Einfluss hat. Und wenn der damals vielleicht gegen Nagelsmann gearbeitet hat, dann ist es zumindest auch nachvollziehbar, dass die beiden jetzt keine große Ebene haben. Es war mir auch ein bisschen melodramatisch damals. Man hat mir das Herz rausgerissen. Also, ich glaube, dass man die beiden Dinge nicht ganz vergleichen kann. Was ich aber schon ganz gerne auch von dir nochmal wissen würde. Es kam ja die Diskussion auf, wo ist Julian Nagelsmann eigentlich am Wochenende und bei den großen Spielen? Und da muss ich tatsächlich den Kritikern recht geben, wenn ich Bundestrainer bin, warum mache ich das Fass auf und bin so selten im Stadion? Ich verstehe es nicht. Ich bin doch Bundestrainer. Ich will doch Spieler beobachten. Ich will doch Spiele beobachten. Und das kannst du natürlich nie so gut wie zu Hause am Fernseher, weil du ja gar nicht den ganzen Überblick des Stadions hast. Und ich frage mich, wenn ich Bundestrainer wäre, was gäb's denn da Geileres, als zu sagen, ich fliege jetzt einfach mal Dienstag schön nach Madrid, irgendwo gutes Mittagessen, dann gucke ich mir abends ein Spiel an, dann fliege ich wieder zurück und gib mir doch gar nicht die Blöße, dass ich mir diese Spiele nicht angucke. Ich verstehe das nicht.
Das ist doch ganz einfach, wenn die Frau dir sagte, für die WM gebe ich dir frei, da kannst du machen, was du willst, aber ansonsten, es gibt auch noch die Wäsche zu machen, ist doch vollkommen klar. So geht's halt nicht. Dann wird das schwierig. Aber auf der anderen Seite bin ich natürlich komplett bei dir. Es ist alles, was mit Kommunikation und Außendarstellung und Auftritt zu tun hat bei Julian Nagelsmann, finde ich schwierig. Und das ist, seit er bei Bayern raus ist, ist das so. Spätestens da. Ich weiß nicht, was da passiert ist. Ich weiß nicht, was in so einem Kerl vor ist. Es vielleicht wirklich, also ja, ist es wirklich das dann das Alter oder die Erfahrung oder keine Ahnung. Aber er ist doch Profi durch und durch. Und ich bin zu 100% bei dir, denke mir, du musst Präsenz zeigen vor so einer WM. Also wir haben noch gefühlt irgendwie ein paar Monate bis dahin. Jeder Spieler positioniert sich in den sozialen Netzwerken, macht letztendlich Eigen-PR und so weiter und so fort. Und ich will noch nicht mal auf den Eigen-PR-Effekt unbedingt raus, sondern ich will vor allen Dingen darauf hinaus, dass man natürlich so einem Bundestrainer auch abnehmen muss, dass er beurteilt, und zwar live vor Ort beurteilt, sind das die besten Spieler, die ich mir da ins Boot hole oder sind sie es eben nicht? Und kann ich diesen Kader so zusammenstellen und kann ich das plausibel erklären? Und wenn es nur der Satz ist, ich war ja beim Spiel Bayern gegen Bababa und habe den und den nicht angeguckt, dann hat ja draußen schon irgendwie jeder das Gefühl, okay, da war es wenigstens von.
Ja, und vor allen Dingen, Mike, also ich meine, das Amt des Bundestrainers jetzt gerade von einem großen Turnier beinhaltet ja andere Sachen. Der wird Trainingspläne entwerfen, der guckt sich die Gegner an, der guckt sich auch die möglichen Achtel, genau. 16-Finale, die guckt er sich an. Wie mache ich das mit den Reisen? Wann fliegen wir zurück? Das will ich alles überhaupt nicht. Also ich glaube, dass die Aufgabe eines Bundestrainers oder eines Nationaltrainers vor einem großen Turnier natürlich vielschichtiger ist, als wir das jetzt so sehen, die den ab und zu in der Öffentlichkeit sehen. Aber ich bin doch, und das sagt Nagelsmann ja auch von sich selber, ich bin ja auch Fußballfan, ich bin ja Fußballenthusiast. Und ein Spiel wie Real Madrid gegen Bayern München sich vor Ort angucken zu können, das ist doch eigentlich ein Privileg. Also da würde doch jeder auch sagen, ja okay, dann hier sind deine Tickets. Der kriegt übrigens gute Tickets als Nationaltrainer. Ach, kriegt ja sich auch einen guten Flug gebucht. Ich kann das gar nicht verstehen. Genauso wenig, wir haben eine lange Winterpause und dann heiratet er an einem Samstag. An einem Samstag wird Fußball gespielt. Also für meine Begriffe, da mag ich jetzt total old-fashioned sein, gehört ein Bundestrainer am Wochenende in ein Stadion. Ich kann auch sonntags heiraten, ich kann in der Woche heiraten, alles. Warum heirate ich an einem Samstag? Das sind alles so Sachen, wo ich das Gefühl habe. Wer sagt denn Julian Nagelsmann? Julian, pass mal auf. Du bist hier übrigens Nationaltrainer. Du hast den wichtigsten Job in Deutschland. Es gibt doch noch 80 Millionen, die hätten den gerne. Mach doch einfach nicht solche taktischen Fehler, wie du sie richtig ansprichst, Mike. Auf der anderen Seite frage ich mich, ich will doch Fußball sehen als Trainer und nicht nur am Fernsehen, sondern noch im Stadion. Und er hat doch die Möglichkeit, überall die besten Plätze zu kriegen. Warum macht er das so selten?
Ja, aber wenn die Frau auch wieder sagt, meine Freundinnen können nur am Samstag, was denn dann? Also ich meine, das ist ja.
So, also du glaubst, also ich fasse zusammen, weil er jetzt 6 Wochen im Sommer weg ist.
Ja.
Hofft er, dass er vorher, wenn er jedes Wochenende zu Hause bleibt.
Wenn er brav ist, ja.
Genau, wenn er brav ist, dann hofft er, dass sie ihm die 6 Wochen Auslandsaufenthalt verzeiht oder was.
Ja, so ist das.
Danke, dass du das aufgeklärt hast.
Ja, sehr, sehr gerne. Wir gucken noch mal so ein bisschen in die Bundesliga, würde ich sagen. Da gab es nämlich interessante Partien, ging so. Also ich fand es einer der langweiligsten Bundesligaspieltage eigentlich.
Ach nö, das fand ich nicht. Also dafür also natürlich auch Respekt, 105 Tore. Also die Bayern hören einfach nicht auf, das hatten wir ja schon gesagt. Dortmund verliert 0-1 gegen Leverkusen, das ist verschmerzbar, weil Dortmund wird am Ende Vizemeister. Leverkusen ist damit allerdings zurück im Kampf um die Champions League. Es gibt ja immer noch die Möglichkeit, dass wir 5 Champions League-Plätze bekommen. Aber ich habe so das Gefühl, jetzt gerade rechtzeitig vor der Crunch-Time, die Leverkusener Saison ist ja eine Berg- und Talfahrt. Du hast immer das Gefühl, jetzt starten sie durch, dann haben sie wieder Krisen. Jetzt sind sie gerade wieder so ein bisschen am Rollen. Der VfB hat gestern dem HSV ganz deutlich die Grenzen aufgezeigt.
Ja.
Der natürlich gestern auch ohne Vuskovic, ohne Lokonga, ohne Capaldo in der Startformation. Aber es ist schon so, das haben wir ja hier auch schon mal thematisiert, dass so in den letzten Wochen man das Gefühl hat, es fehlt so ein bisschen diese Energie, die Intensität. Als Capaldo dann reinkam, sein Raufen mit Undav, das hat mir das war ja alles noch im Rahmen, das hat mir aber gut gefallen als Zeichen. Wir brauchen noch einen Sieg. Bin mal gespannt, wie das am Samstag im Nordderby wird, wo ja auch die Nerven eine Rolle spielen. Aber der VfB hat ja sogar noch ein Stück weit was liegen lassen. Also ich lege mich fest, der VfB kommt in die Champions League und dann ist Leipzig auch stabil, aber achte auf Leverkusen und Hoffenheim. Ich weiß es nicht. Also ich glaube nicht, dass die jetzt nochmal den richtigen Turnaround schaffen nach oben. Hoffenheim wird am Ende in die Europa League einziehen, wahrscheinlich als Sechster, wenn der Pokalsieger, und danach sieht's ja aus, unter den ersten 5 ist. Und das ist sicherlich ein Erfolg nach den Turbulenzen der Vergangenheit. Aber man hat zwischendurch ein bisschen mit der Königsklasse kokettiert. Ja. Und Frankfurt und Freiburg könnten ja sogar beide dann noch reinkommen. Das ist sicher so ein bisschen ein Duell um Platz 7. So sehe ich die Ausgangsposition an der Spitze.
Stark bist du, stark. Man kann es nicht besser so zusammenfassen. Allerdings gibt ja jetzt diese Personalie, lass uns darüber reden. Und ich bin, du hast es gerade eben so ein bisschen angekratzt. Mit Heidenheim, finde ich, ist tatsächlich in irgendeiner Form für die Relegation noch zu rechnen. Ein bockstarker Auftritt, wie ich fand, gegen bodenlose Berliner. Was auch immer da passiert ist, Steffen Baumgart hat dieses Jahr heißt seinen Vertrag verlängert. Trotzdem war es ein Desaster, was da jetzt irgendwie seit der Winterpause passiert ist. Irgendwas muss doch passieren. Also diese Freundschaft Horst Held, Steffen Baumgart ist je zu Ende, zumindest mal was das professionelle Arbeitsverhältnis angeht. Mitten in der Nacht, irgendwann um 12 sitzt man zusammen mit Präsident, mit Kommunikationschef und Horst Held und sagt sich, das war ja, glaube ich, sogar noch in Heidenheim. Und dann in Berlin um 12 Steffen Baumgart Bescheid zu sagen, dass es das war. Also, da gibt's ja jetzt noch eine schöne Geschichte hinten dran. Das ist für mich als Fußballromantiker und Rosamunde Pilcher des Fußballs natürlich wunderbar, dass es die erste Frau in der Bundesliga sein wird, in der Geschichte der Bundesliga, die Cheftrainerin wird. Das ist natürlich genau mein Ding. Marie-Louise Eta, niemand kannte sie bisher, nur die, die bei Union das Wappen tragen.
Na gut, sie hat ja schon mal an der Linie gestanden, noch als Interimsvertretung.
Ja, okay, gut, aber jetzt nicht so in dieser Art. Lass uns doch einmal über diese Gemengelage reden. Also, vorne angefangen, Heidenheim, hast du gesagt, ist noch mit zu rechnen. Wenn sie weiter solche Auftritte hinlegen, dann ist es auf jeden Fall für Pauli und Wolfsburg definitiv nochmal ein Nervenspiel. Und auf der anderen Seite hast du Steffen Baumgart, der es jetzt wahrscheinlich ein bisschen schwer haben wird, in der Bundesliga nochmal Fuß zu fassen als Trainer. Was ist da passiert? Ich kann mir nicht vorstellen, dass das etwas ist, was, ja, keine Ahnung, jetzt plötzlich aus dem Lauf kam.
Also Heidenheim, ich habe nicht gesagt, da ist unbedingt noch mit zu rechnen. Ich habe gesagt, dass Heidenheim sich nie irgendwie ergibt, sondern in jedem Spiel, das ist Frank Schmidt DNA, versucht was rauszuholen und guck aufs Restprogramm. Die spielen in Freiburg, dann zu Hause gegen St. Pauli, in München, dann in Köln und zu Hause gegen Mainz. Also um überhaupt nochmal zu rechnen, brauchst du ja sicherlich, wenn du sagst, okay, Wolfsburg taumelt weiter, St. Pauli holt nichts mehr, wirst du schon 8-29 Punkte brauchen, um überhaupt noch mal so eine Rechnung aufmachen zu dürfen. Das hieße aus diesem Restprogramm 9 oder 10 Punkte. Das ist schon sehr ambitioniert. Aber niemand sollte denken, dass man 3 Punkte gegen Heidenheim gerade im Selbstbedienungsladen bekommt. Ne? Wir reden ja nachher noch über die anderen Abstiegskandidaten. Fangen wir mal bei Union Berlin an. Also da muss man sich ja auch mal ganz besonders die Rolle von Horst Held zu Gemüt führen. Ne? Der verlängert im Januar den Vertrag, weil er sagt, genau, er sieht jeden Tag auf dem Trainingsplatz, wie gut das Ganze passt. Und 3 Monate später ist davon nichts mehr da. Also, was ganz klar ist, das Verhältnis der beiden, Held und Baumgart. Held hat ja damals mit Baumgart verhandelt, um ihn nach Köln praktisch zu holen, als er dann gar nicht mehr da war, ist unter jedem Gefrierpunkt angekommen. Die beiden kommunizieren überhaupt nicht mehr miteinander, haben in den letzten 3 Monaten kein Wort mehr miteinander gewechselt, krass, auf normalem Level. Und okay, wenn, haben sie sich nur noch angeschrien. Also es muss eine katastrophale Atmosphäre in Köpenick gewesen sein zwischen den beiden.
Ach, interessant.
Und ich glaube, dass Horst Held Baumgart jetzt geopfert hat. Jetzt muss man auch fairerweise sagen, Union spielt wirklich keinen schönen Fußball. Das haben sie eigentlich noch nie. Aber im Moment ist es schon nach vorne sehr, sehr harmlos. Und das, was Baumgart gerne spielen möchte, dieses aggressive Pressing, dieses die Leute mitnehmen, das kann er mit dem Kader, glaube ich, nicht. Ihm selber muss man aber auch die Frage stellen, nach seinen Erfolgen in Paderborn und in Köln in den ersten 2 Jahren, wo ist die Weiterentwicklung, dass ich auch einen spielerischen Ansatz hat? Die hat er beim HSV nicht gefunden und die hat er bei Union jetzt auch nicht gefunden. Und deshalb bin ich bei dir. Also die nächste Station, die muss unbedingt passen, sonst war es das mit der größeren Trainerkarriere. Und Horst Held hat ihn jetzt rausgeworfen. Kann natürlich sagen, die Situation ist prekär. Ist sie auch in der Rückrunde, spielen sie, ich glaube, sie sind die zweitschlechteste Rückrundenmannschaft, spielen sie nicht gut. Aber Horst Held ist da mit seinem eigenen Rauswurf erstmal vorweg gekommen. Und ich glaube, der wird auch nicht mehr lange auf sich warten lassen. Also da müsste jetzt schon ein richtiger Turnaround da sein. Ich finde, dass Horst Held zu Beginn seiner Managertätigkeit damals in Stuttgart, da hat er aber auch einen guten Kader gehabt. In Schalke war viel Kohle da. Aber da hat er sich irgendwie so einen Namen gemacht. Er war so ein lässiger Typ, der ab und zu auch mal eine pfiffige Idee hatte. Und ich finde, das Ganze ist einfach nur noch in totale Bräsigkeit umgeschlagen. Keine kreativen Ideen, so irgendwie ein bisschen so verwalten. Ich habe aber jetzt nicht das Gefühl, dass er sich jetzt wahnsinnig ein Bein ausreißt. Und ja, so kann dann in 3 Monaten auch mal eine Männerfreundschaft komplett zerbrechen. Ich wage zu bezweifeln, ob er im Sommer noch da ist, ob er den Neuaufbau noch durchführen darf. Ich finde auch, dass seine Karriere in den letzten Jahren überhaupt keine Highlights und Ausschläge nach oben mehr mit sich bringt. Und zur Nachfolgeregelung, sie ist sehr lange im Verein. Sie hat interimsmäßig das Ganze auch schon begleitet. Sie war bei der Last-Minute-Rettung dabei. Und ich glaube, dass Dirk Zingler, der Präsident von Union, das gehört übrigens auch zur Wahrheit, sich natürlich jetzt auch sehr darin gefällt, zu sagen, wir sind jetzt der erste Verein, der das auch jetzt versucht mit einer Frau als Cheftrainerin. Das passt dann gut. Aber auf der anderen Seite muss man auch sagen, wir sind im Jahr 2026, es ist ja auch überfällig, in der dritten Liga Sabrina Wittmann in Ingolstadt, die macht das ja auch Die macht das auch mit durchaus vorzeigbaren Ergebnissen, obwohl Ingolstadt vielleicht auch andere Ziele mal hatte. Und deshalb, warum denn nicht? Das Einzige, was entscheiden soll, ist die fachliche Qualifikation. Die ist bei all denen, die ich kenne, sagen, die ist bei ihr gegeben. Also dann sagen wir mal viel Erfolg. Wobei es sicherlich auch den einen oder anderen gibt, der gesagt hat, Mensch, da waren noch Leute wie Sebastian Bönig im eigenen Verein. Der hat auch lange gewartet, hätte man dem vielleicht auch eine Chance geben können. Jetzt ist Marie-Louise Ether da und ich glaube, das ist eine gute Entscheidung, weil sie, wie ich gehört habe, viel Fachwissen hat, weil sie sehr fleißig ist und weil sie dem Verein auch sehr verbunden ist.
Wow, ganz schön hartes Programm, das du da jetzt irgendwie von dir abgespult hast. Das ist aber auch wirklich krass, dass innerhalb von 3 Monaten, also du hast das ja alles skizziert und ich frage mich, wie viel Mist muss da passiert sein zwischen diesen beiden Männern? Von Köln angefangen, wo Held dann quasi hat er noch eingekauft, hat es dann mal überhaupt nicht mehr richtig erlebt, wie Baumgart da gearbeitet hat und holt ihn dann nach Berlin. Die Liebesgeschichte geht weiter und plötzlich endet sie jäh. Also da muss ja jemand rangegangen sein. Es kann ja gar nicht sein, dass im Januar noch ein Vertrag unterschrieben wird und plötzlich ist das alles Harakiri, was da passiert hinter den Kulissen. Finde ich schon ein bisschen strange, aber mag auch sein, dass Steffen Baumgart, wir haben vorhin über Markus Anfang gesprochen, um wieder vom Ende her zu kommen und über den Anfang zu reden. Am langen Ende ist es ja so, wie Max Eberl sagen würde, dass Steffen Baumgart ja auch ein Charakter ist. Ja? Und wir wissen beide, dass das in Köln auch schon immer schwierig war, dass solche Menschen einfach auch schwer zu steuern sind. Ich glaube, Horst Held ist jetzt auch nicht unbedingt ein einfacher Charakter. Also so wie du bist ja da sehr umgänglich mit also alle Facetten der Umgänglichkeit hast du ja gepachtet. Das ist bei Horst Held nicht der Fall. Also vielleicht würde eine kleine Spur Thomas Wagner da auch ganz gut tun. Nein, also man hat keine Idee, was da passiert ist, aber ich finde es krass, dass das so schnell passieren kann. Aber so ist vielleicht auch der Fußball. Und auf der anderen Seite tut es, glaube ich, einfach auch ganz gut, dass wir jetzt mit Marie-Louise Ether, die erste Bundestrainerin, genau, guten Tag, das wäre ja auch noch eine schöne Geschichte irgendwann erst. Sie bleibt jetzt noch ein bisschen in Berlin und dann irgendwann, ach, warte.
Ja, Rosamunde träumt direkt wieder, das
oder?
Ist auch
ja.
Klar.
Ja, nein, aber was aber, ich sagen muss, es tut, glaube ich, wirklich, sie sollte ja die Profifrauen übernehmen bei Union Berlin, wird sie vielleicht eventuell auch, vielleicht bleibt sie auch, je nachdem, wie das jetzt abgeht für sie, wäre ja auch ganz schön. Aber was ich interessant fand, sie ist vor einiger Zeit mal interviewt worden und da sagte sie sinngemäß, ja, ist natürlich total super, dass man da jetzt irgendwie als Frau gehighlightet wird und dass man da jetzt irgendwie auch in eine Position kommt, endlich mal in der Modernen angekommen. Und auf der anderen Seite sagt sie auch, werde ich gerne an Leistung gemessen. Es ist mir eigentlich, es ist klar, dass diese Männer-Frauen-Diskussion geführt hat, aber am Ende ist es auch scheißegal. Also mir ist es total egal, weil ich möchte gerne Erfolg haben, ich möchte gerne zielstrebig sein, ich möchte gerne einfach beweisen, dass die Leistung stimmt. Und das war bei mir als Spielerin so und das ist jetzt auch als Trainerin so. Fand ich sehr, sehr angenehm.
Eine Sekunde mal ganz kurz, bitte.
Ja, sehr gerne.
Ich muss hier gerade mal was, weil ich heute noch hier in München WM Classics mache, ich muss ganz kurz etwas Organisatorisches hier ganz kurz klären.
Ach so, so. Natürlich.
Ja, habe okay. Das gerade nebenher auch noch gemacht. Ich mache nebenher meinen Trainerschein. Also du hast vieles Richtige auch nochmal gesagt. Ich möchte das vielleicht nochmal abschließend sagen. Union Berlin war ja eigentlich eine riesen Erfolgsgeschichte. Der Aufstieg unter Urs Fischer, dann für alle 3 verschiedenen Europapokalwettbewerbe qualifiziert. Aber auch damals hat man ja diesen sperrigen Fußball gespielt, der erfolgreich war. Und als Fischer dann weg war, hat man es ja versucht mit Pierlica und mit Svensson. Und irgendwie kommt Union gerade nicht so richtig von der Stelle. Das, was das alte Erfolgsrezept war, wirkt jetzt eher so ein bisschen bieder, dieser Fußball. Aber in dem Implementieren von neuen Elementen tut man sich unheimlich schwer. Baumgart steht für Viererkette und hohes Pressing, hat das Personal auch nicht gehabt. Aber wenn man mal drauf schaut, was Union Berlin alles verpflichtet hat. Also du hast mit Ilic einen Stürmertypen als Wandspieler. Berg ist ein totaler Fehleinkauf. Köln war ein guter Einkauf. Dann gab es diese ja fast schon Provinzposte von Diego Leitsch, den man unbedingt ein Jahr vor Vertragsende verkaufen wollte. Dann war der plötzlich auch wieder da. Also wo sind auch die Impulse auf dem Transfermarkt? Und deshalb am Ende, und das hast du auch richtig gesagt, Marie-Louise Ether sollte ja eigentlich die Damenmannschaft übernehmen. Union hat, die Damenmannschaft hat ein sehr großes Gewicht im Gesamtverein, habe ich ja eben auch gesagt, auch beim Präsidenten. Also es ist, für den Präsidenten, glaube ich, jetzt auch eine Möglichkeit zu sagen, wir gehen innovativ voran. Aber ich glaube, dass die neue Cheftrainerin auch gucken muss, dass sie einen neuen Geist irgendwie reinbekommt. Denn so wie Union jetzt spielt, ist es, glaube ich, abzusehen, dass du in 3-4 Jahren in richtig heftigen Turbulenzen drin bist. Dann ist es so ein schleichender Prozess abwärts. Und den wird meiner Meinung nach Horst Held ganz sicherlich nicht aufhalten.
Interessant, guck mal. Also wenn es so ist, gehen wir mal davon aus. Also was ist, wenn im Sommer Marie-Louise Eta doch die Frauen übernimmt? Was ist, wenn Horst Held dann gefeuert wird? Dann hast du, glaube ich, wirklich die Situation, dass Union Berlin ein wenig am Scheideweg steht. Und dann muss man sich wirklich gut überlegen. Und dann trifft das, was du gesagt hast, vielleicht ist es dann ein strukturelles Problem irgendwann. Und dann könnte die Fahrt in eine ganz andere Richtung gehen. So wie beim VfL Wolfsburg zum Beispiel, wo die Struktur ja auch nicht mehr stimmt. Und dann hast du eben genau die Probleme, die du jetzt einfach auch da hast. Will aber gar nicht so sehr über Wolfsburg reden, würde ganz gerne eher mit dir nochmal über Mönchengladbach reden, denn da gab es ja auch eine romantische Sehnsucht, wir haben darüber gesprochen und in mir, mein Herz schlägt laut, wenn ich Eugen Polanski sehe und finde auch toll, dass er der Trainer ist und ich finde toll, wie die Geschichte da geschrieben wurde, aber werden wir diese Woche noch die Nachricht bekommen, dass Eugen Polanski Geschichte ist und dass ein Rettertrainer am Start ist, weil das, was da in Mönchengladbach passiert, auch in der Fanbase und so weiter, ist ja wirklich desaströs. Und da erwartet man nicht, also natürlich nicht nur, dass die Mannschaft in der Liga bleibt, sondern eigentlich auch Größeres. Also wie sieht's da aus in Gladbach?
Na gut, also jetzt brauchst du nicht mehr von Größerem zu denken, sondern für Borussia Mönchengladbach geht's auch darum, die Klasse zu halten.
Definitiv.
Du hast ja jetzt im Moment die Situation, dass du 9 Punkte vor Wolfsburg hast. Das heißt eigentlich, niemand rechnet jetzt mehr mit einem direkten Abstieg und für Wolfsburg selber ist eigentlich nur noch das realistische Ziel die Relegation. Aber möchtest du als Gladbach in so eine Relegation reintaumeln, das gilt ja auch für andere Mannschaften, die jetzt bei 30 und mehr Punkten sind und spielst dann vielleicht, nachdem du die letzten 5 Spiele nur 1 oder 2 Pünktchen geholt hast, gegen eine Mannschaft, die euphorisiert in eine Relegation reinkommt. Im Moment sieht es ja so ein bisschen nach Paderborn oder Hannover aus. Auch schwierig, ne? Also das heißt, du hast jetzt nicht direkt diese totale Drucksituation, dass du jetzt einen brauchst, der dich da unten rausführt, sondern du versuchst irgendwie das Ding unfallfrei in die Sommerpause zu holen. Ob Eugen Polanski dann nochmal einen großen Aufbruch vermitteln kann, also man hat ja sehr viele Hoffnungen in ihn gesetzt, wir haben ja auch das Thema schon mehrmals besprochen, ich habe auch das Gefühl, er wirkt so ein bisschen alleine da, er hat zwar 3 oder 4 Co-Trainer, die aber auch selbst sich alle in ihrer Situation finden müssen, wie Vereinslegende Toni Janschke, der ist in seinem ersten Jahr da, Streichsbier wurde extern geholt, muss Polanski vielleicht selber auch sehr viel machen, hat gar nicht die Beobachterposition, das weiß ich nicht, Gladbacher Restprogramm, Mainz jetzt zu Hause, dann in Wolfsburg, zu Hause gegen Dortmund, in Augsburg gegen Hoffenheim, ist knackig. Gefühlt Mainz jetzt fast schon das Endspiel, mit einem Sieg bist du bei 33 Punkten, dann dürftest du fast durch sein. Mainz wird am Donnerstag ein brutal schweres Spiel in Straßburg haben, vor einer richtig heißen Kulisse, das ging ja schon im Hinspiel richtig gut zur Sache mit der Conference League. Sollte das Spiel nicht gewonnen oder vielleicht sogar verloren werden, dann kannst du mich nächste Woche gerne nochmal fragen. Ich glaube, jetzt diese Woche wird gar nichts passieren. In Leipzig, der Auftritt war ja auch okay. Es war zwar ein verdienter Sieg für Leipzig, ein hochverdienter Sieg, aber die Mannschaft hat sich nicht, was man ihr oft vorwirft, hängen lassen, sondern sie hat diszipliniert und leidenschaftlich verteidigt. Aber ich glaube, dass Ruven Schröder sich viel anguckt, denn es ist natürlich auch immer die Frage, gehst du mit einem Trainer in die Saison, der nicht mehr viel Kredit hat? Bei Seoane war das der Fehler. Ich glaube, das kann man noch nicht vergleichen, weil Polanski schon auch noch als Urfohlen eine Grundakzeptanz bei den Leuten hat. Aber es ist natürlich auch so, dass gerade nach dem Zwischenspurt mit 13 Punkte aus 5 Spielen viele gehofft hatten, jetzt haben wir mal für ein paar Jahre Ruhe auf dem Trainerstuhl. Und das ist leider, sage ich, weil ich ihn als Typ auch immer gemocht habe, mit Eugen Polanski nicht eingezogen im Borussia Park.
Dann lass uns doch mal, weil es nämlich wirklich richtig, richtig spannend ist und wir das in den letzten Wochen ein wenig stiefmütterlich behandelt haben, in die zweite Liga springen. Da gab es auch eine Entscheidung.
Jetzt noch eine Frage habe ich noch zur Bundesliga an dich.
Ja.
Siehst du für den VfL Wolfsburg noch eine Chance?
Ja, klar. Also eine Chance gibt's immer. Also ich finde, so wie sie gespielt haben, es war, ich wollte jetzt nicht intensiv drauf einsteigen, aber sie haben super gut gespielt. Die Chancenverwertung war eine Katastrophe.
Naja, super gut haben sie nicht gespielt.
Doch, für ihre Verhältnisse, wenn du die letzten Spiele anguckst, ist das schon ein Quantensprung gewesen, fand ich schon. Irgendwas hat Hacking da auch richtig gemacht. Das muss man, glaube ich, jetzt auch mal loben. Also ich finde, es ist schon eine andere Mannschaft.
Moment. Der ist seit 4 Spielen da und hat einen Punkt geholt. Das muss man jetzt mal loben.
Das dauert halt ein bisschen. Ja, das dauert ein bisschen. Also ich glaube wirklich, bei Wolfsburg ist es so, bin ich hundertprozentig wirklich sicher, dass diese Mannschaft lag definitiv am Boden. Definitiv. Da war nichts mehr an Mannschaftsgefüge und da war auch nichts mehr an Klarheit und klaren Spielideen und so weiter. Da war einfach nichts mehr. Da war der Bodensatz erreicht. Und du kannst als Dieter Hecking nicht dahin kommen und den Messias spielen und du nimmst aus, keine Ahnung, aus 4 Spielen 9 Punkte mit. Das ist so nicht. Das wird, glaube ich, bei dem Zustand der Mannschaft wird es so, ist das unrealistisch. Ich glaube, er hat das Nötigste getan und vielleicht bräuchte er ein paar Spiele mehr. Vielleicht reicht es dann hinten raus nicht. Aber ich glaube, man darf nicht unterschätzen, dass da das Konstrukt Wolfsburg einfach total zerbröselt ist. Und dementsprechend das, was man da gesehen hat im letzten Spiel, fand ich okay, deutlich besser als vorher. Die Chancenverwertung, das ist eine Katastrophe. Die hätten ja, keine Ahnung, mindestens 3 oder 4 machen müssen, mehr machen müssen. Und ich habe auch plötzlich einen Eriksen gesehen, der aufgespielt hat, der befreit war. Also irgendwas passiert da schon in der Mannschaft. Ob es dann reicht am Ende des Tages?
Also zweiter Einspruch bei dir, sehe ich komplett anders die Situation in Wolfsburg. Eriksen hat übrigens für mich die schwächste Leistung seit Wochen gezeigt, weil der war in den letzten Wochen einer der besten Spieler. Der hat am Wochenende nicht geliefert, das erste Mal seit längerer Zeit. Der war für mich gegen den HSV und gegen Werder richtig stark. Ich finde, dass Dieter Heckings Mission komplett gescheitert ist. Vielleicht schafft er es sogar noch über eine Relegation, aber man verpflichtet ja jemanden als Retter, um direkt Akzente zu setzen. Das ist ihm in Bochum phasenweise gelungen, das ist ihm in Nürnberg gar nicht gelungen, in Hamburg ist er nicht aufgestiegen. Also ich glaube, dass seine Glanzzeit, ich habe ihn immer gemocht und habe ihn geschätzt, längst vorbei ist. Und wenn du einen Punkt aus 4 Spielen holst, dann ist dieses Ding als Kurzzeitretter einfach total gescheitert. Und wenn ich mir die Mannschaft angucke, mit Grabara, mit Jens, mit Eriksen, mit Mähle, mit Meier, mit Vinicius Sousa, mit Amura, Lindström, Wimmer, du darfst doch mit dieser Mannschaft nicht so schlecht da stehen. Natürlich ist das Gefüge kaputt, da hast du recht. Aber wenn ich als Retter da hinkomme mit der Vergangenheit, dann muss ich mehr liefern. Und sie waren überlegen gegen Frankfurt, aber es war am Ende natürlich auch nicht zwingend genug. Und es gab diese Slapstick-Nummer, als Wimmer nur noch ins leere Tor laufen muss und ausrutscht. Ja, das kommt dann auch dazu. Aber wenn ich als Dieter Hecking zu Hause gegen Bremen und gegen Frankfurt 2 Dinge auf dem Tablett liegen habe, wo ich Punkte hole und hole aus diesen beiden Heimspielen 0 Punkte, dann kann ich nicht sagen, dass Dieter Hecking geliefert hat. Sehe ich komplett anders.
Finde ich nicht fair. Also, aber finde ich deshalb nicht fair, weil wir wissen nicht, also du kannst in so einer Situation nicht auf einen Retter setzen, wenn die gesamte Struktur im Arsch ist. Also,
ja, dann nimm doch den Job gar nicht an, als Dieter Hecking. Der ist doch nicht dahin gekommen, um einen ehrenvollen Abstieg jetzt zu machen, oder was? Die waren übrigens näher dran als vor Dieter Hecking, als sie jetzt sind.
Ja, aber du weißt ja nicht, was da hinter den Kulissen los ist und wenn die Struktur kaputt ist, dann ist doch klar, dass du nicht erwarten kannst, dass wenn du einen Hacking holst, dass dann innerhalb von 2 Spielen alles wieder gut wird. Das ist ja Quatsch.
Aber dafür hast du ihn doch geholt. Dann hättest du auch mit Daniel Bauer weitermachen können. Also du kannst mir doch nicht sagen,
dass Dieter Hacking
mit dieser Truppe nicht gegen den FC St. Pauli mit ganz anderen finanziellen Mitteln zumindest den Kampf um die Relegation gewinnen kann, was übrigens immer noch drin ist. Aber die Saison in Wolfsburg ist von A bis Z von allen Beteiligten ein komplettes Desaster.
Darauf können wir uns einigen. Und ein Desaster, finde ich, ist auch das, was man mit Christian Eichner macht in Karlsruhe. Ich finde, das ist eine der räudigsten Management-Geschichten, die zweite Liga seit langer Zeit geschrieben hat. Also, du nimmst ihm erst seinen Vertrauten, seinen Co-Trainer weg, in der Hoffnung, dass er dann selber geht. Doof, dann geht er nicht. Und dann konstruierst du irgendeinen Blödsinn, damit du das Narrativ erzählen kannst, dass man im Sommer nicht mehr mit ihm weitermachen will. Dass man sich dann trennt. Ich finde dafür keine Worte. Ich meine, du bist so ein bisschen auch an der Karlsruher Welt dran. Aber der Karlsruher würde sagen, der KSC-Fan würde doch auch mit Sicherheit sagen, das ist die Herde, was da passiert. Oder?
Ja. Ist das nicht? Es ist, also es ist überhaupt nicht, es ist nicht ansatzweise nachzuvollziehen. Er ist seit 6,5 Jahren da. Er hat in jedem Jahr das Saisonziel erreicht, eigentlich in jedem Jahr überperformt. Der KSC hat wenig Geld, das du irgendwann mal angreifen kannst. Mit Kohle, mit dem neuen Stadion, das wird sicher noch 2-3 Jahre dauern. Die Mannschaft steht komplett hinter ihm. Das hast du ja auch gesehen an der Reaktion auf dem Platz mit dem 4-1 und danach. Und vor allen Dingen frage ich mich, wer kann so einen Pfeil im Kopf haben, zu glauben, dass du jetzt mit einem neuen Trainer einen Aufbruch initiieren kannst?
Schwachsinn.
Also das ist so lächerlich von den Verantwortlichen, Eggimann, Becker, Pauls, dass mir dazu nichts mehr einfällt, weil eigentlich musst du ja jedem ambitionierten Trainer jetzt gerade sagen, also wie Strobel aus Ferl, der gehandelt wurde, wie willst du jetzt nach Karlsruhe gehen? Du hast dieses hohe Amt, diese hohe Bürde deines Vorgängers, du bist dann der Neue von den Leuten, die in Karlsruhe mit ziemlich viel Misskredit gerade überzogen werden, auch von den KSC-Fans, wenn du das alles mitbekommst, das ist ein kompletter Irrsinn. Und ich verstehe auch die Leute nicht. Also wenn du schon was gegen Eichner hast oder wenn du sagst, wir wollen unbedingt was Neues machen, dann mach's doch wenigstens geschickt. Der hat noch ein Jahr Vertrag. Du hast Bajramovic schon abgesägt. Und geh doch mit Christian Eichner in die neue Saison und sag dem dann irgendwann im Winter, so jetzt sind 7,5 Jahre, dein Vertrag läuft aus, denn wenn ich kein Geld habe, jetzt müssen sie auch noch eine Abfindung zahlen. Und dann setzen wir den Akzent fürs neue Jahr. Keine neuen Spieler bisher verpflichtet, die irgendwie eine große Wertsteigerung haben. Wenn, kommen sie alle aus der eigenen Jugend, weil wie Fahad, wie Petrosa, weil Eichner sie spielen lässt. Also das, was eigentlich das Modell ist des Vereins. Und da muss man dann sagen, Eggimann, der noch keine Erfahrung hat, der als Kapitän ein hohes Standing früh in Karlsruhe hatte, kommt dahin und macht im Verbund mit Michael Becker und Pauls, der auch diesen Verein gehört, diese ganze Struktur kaputt. Und der einzige Gewinner ist Christian Eichner, der bis zum Schluss totaler Gentleman bleibt, der sagt, ich liebe diesen Verein, der sich nichts entlocken lässt. Und jetzt hast du ja auch das Ding, dass die Spieler sagen, ich weiß gar nicht, ob ich bleibe, Wanicek, Schleusener, die ja alle auch wegen Christian Eichner da waren.
Genau.
Also das ist mit Vorsatz ein Amoklauf, muss man ganz ehrlich sagen. Und da frage ich mich wirklich, das sage ich jetzt mal ganz erlaubt, wer denen eigentlich ins Hirn geschissen hat.
Kann man sich nicht ausdenken. Also ich meine, da haben wir irgendwie, für mich ist es das beste Beispiel von besser aufpassen mit ehemaligen Spielern, die dann plötzlich Verantwortung übernehmen. Ist das wirklich das Rätsels Lösung? Und nur weil jemand eine Vereinsikone ist, heißt das ja nicht, dass das auch ein guter Manager ist. Und ich glaube, also ich korrigiere mich, ich habe noch nie so ein schlechtes Management beim KSC erlebt oder schon ewig lange nicht mehr, dass solche Entscheidungen triffst und dann auch noch so ungeschickt und auch kommunikativ ein totales Desaster. Also ich verstehe nicht, wie man das kommunikativ so pervers krass daneben setzen kann, wie da all das, was beim KSC passiert. Und ich bin komplett bei dir, dass wenn du schon sagst, okay, wir wollen den Verein nochmal neu aufstellen, wir wollen es nochmal neu strukturieren, wir wollen in die erste Liga, mit der Wohlfühl-Oase in Karlsruhe hat es vielleicht nicht so richtig funktioniert, wir brauchen da einfach neue Akzente, dann mache ich das doch anders. Aber da bin ich dann wieder beim ersten Punkt. Wenn du halt ein beschissenes Management hast, dann wirst du diese Karte einfach nicht spielen können, weil das Vermögen fehlt. Und das ist leider bitter für alle, die es mit dem KSC halten. Wenn dann die Leistungsträger noch weggehen, wird es, glaube ich, dann auch hart für den KSC. Wir haben den KSC immer mal wieder auch am Taumeln gesehen Richtung dritte Liga.
Naja, aber gut, das ist ja jetzt schon ein bisschen länger her und man muss ja sagen, am Ende ist ja, glaube ich, Christian Eichner immer in der ersten Tabellenhälfte eingelaufen.
Ja, ja.
Letztes Jahr, das hatten wir besprochen, steht er auf Platz 2 in der Winterpause, man holt ihm seinen besten Torjäger, Zivzivace wird verkauft, auch da hat er sich nie beschwert. Deshalb, also nochmal, wenn du als Verein versuchst, dich neu aufzustellen und zu sagen, wir müssen Transfererlöse generieren, macht der Trainer, ich habe gerade die Spieler aufgezählt, dann musst du irgendwann vielleicht auch sagen, hey, über 6 Jahre müssen wir nochmal einen neuen Impuls vielleicht setzen. Und dann sagt der Trainer vielleicht auch selber, und Eichner hatte ja auch schon Angebote, vielleicht hätte der auch am Ende der nächsten Saison gesagt, 7,5 Jahre, das hat mir schon viel Kraft gekostet, ich komme von hier, das ist mein Verein, da hängt man emotional immer nochmal besser dabei. Vielleicht wäre das ganz gut, wenn man dann mit beiden Seiten sagt, hey, jetzt ist es so gut. Aber ihn erst völlig nackt dastehen zu lassen, ihm den Co-Trainer zu holen, vielleicht in der Hoffnung, dass er von alleine zurücktritt, dann sagen, nee, der ist unser Trainer, wie du sagst, dann Dienstag noch sagen, nee, da tut sich nichts und Dienstagnachmittag weiß jeder, dass Eichner entlassen wird. Das ist so schlecht. Also das ist so absolut abstrus schlecht, dass ich mich wirklich frage, was für eine Idee steckt denn dahinter? Glauben denn die von mir genannten Leute wirklich, dass sie jetzt die Idee haben und nächstes Jahr der KSC aufsteigt? Ich glaube das ganz bestimmt nicht. Und ich frage mich, wie kann man so eine Amokfahrt in eine gefährliche Tabellenregion beginnen, obwohl ja eigentlich, dieses Jahr gab es auch ein paar Phasen, hast du recht gehabt, aber die haben sie ja immer wieder beantwortet mit Siegen. Also da fehlen mir wirklich die Worte. Und da frage ich mich dann auch, wo ist eigentlich das Kontrollorgan? Wo ist das Präsidium? Wo sind die eigentlich alle? Und da siehst du auch mal, wie schnell Vereine auch falsch abbiegen können. Ich wünsche es dem KSC nicht, weil ich eher mir wünschen würde, dass die irgendwann mal wieder in die Bundesliga kommen. Aber das ist ein ganz gefährlicher Grat, den sie gerade einschlagen.
Stichwort in die Bundesliga bitte zurückkommen. Topspiel Schalke 04 zu Hause, nicht zu Hause, sondern im Zuhause von Elversberg.
Bei dir zu Hause. Ne?
Bei mir zu Hause, genau. Elversberg, Topspiel gegen Schalke 04, das kein Topspiel war. Also ich glaube, wir müssen uns auch noch mal so ein bisschen über das Niveau unterhalten, teilweise in der zweiten.
Ja, ich fand das Spiel aber ganz okay, muss ich sagen.
Fandst du ganz okay? Also, ja, boah.
Ja, also so das war Handzeit intensiv, das war rassig. Okay. Dann hast du zu wenig Zweitliga-Fußball geguckt und dann muss ich dir sagen, dann hast du vergessen, wie dein weißes Ballett im letzten Jahr zur Zweitligameisterschaft gequält hat. Ja, verdrängt.
Verdrängt. Ja, also war das Topspiel und da kann man jetzt einfach nur sagen, jetzt ist es das erste Mal, dass ich ein wenig Sorge habe, ob Elversberg die Relegation noch schafft. Denn wenn du zu Hause so ein Spiel aus der Hand gibst, gut, dieser Fallrückzieher war mit Sicherheit einfach noch mal irgendwie so ein Glücksfall, um Schalke wieder zurückzubringen. Aber so ein Spiel musst du gewinnen, finde ich. Das musst du gewinnen, wenn du in die erste Liga willst. Sonst wird das, glaube ich, sehr eng, oder? Wie siehst du es?
Ja, also die Frage ist ja auch, wie steckt der ganze Verein das weg, dass Ole Burg jetzt weg ist zum Beispiel. Ne? Sie spielen ja trotzdem nach wie vor eine überragende Saison. Man muss aber oder sollte in dem Moment auch wirklich mal Schalke richtig loben. Wir haben ja auch ein paar Mal gesagt, ist das bei Muslic nicht auch viel Verpackung? Wo ist der Plan B? Aber diese Woche sehr martialisch dann auch gesagt, auch gesperrte Spieler, wir jammern nicht, wir sind Schalke 04. Das kann man so machen, aber die Mannschaft füllt es einfach mit Leben. Das gehört dann auch dazu. Und das war gestern schon wirklich richtig, richtig stark, wie sie das gemacht haben. Vor allen Dingen lange in Unterzahl. Schalke, was ich hier die ganze Zeit sage, ist durch. Ich glaube, dass Paderborn, boah, was für ein wildes Spiel gestern gegen Magdeburg mit 4 Toren von Bilbia, sensationell. Und Magdeburg würde ich mir einfach wünschen, dass die drin bleiben, weil die spielerisch für mich mit Abstand den besten Ansatz da unten im Tabellenkeller drin haben. Die gehen durch und ich glaube, dass Hannover jetzt langsam doch den, wir haben ja gesagt, viele Chancen liegen lassen, dass Darmstadt und Elversberg jetzt ein bisschen so zurückfallen. Ich glaube, das Feld wird sich eher lichten, als wir es gedacht hätten. Und trotzdem ist für Elversberg und Darmstadt, für beide ist die Saison ein Erfolg. Aber Elversberg muss natürlich jetzt aufpassen. Das wird ein Riesenumbruch nach Ole Burg. Da kann natürlich auch schnell in eine andere Richtung laufen, was jetzt auch keine Tragödie sicherlich im Saarland wäre. Ja. Aber trotzdem jeden Respekt für die Saison, die sie bisher gespielt haben.
Naja gut, also, da ist es nun auch so, dass die Gemeinde Spießen Elversberg insgesamt an Einwohnerzahl ungefähr viermal in die Schalke Arena passen würde. Das ist schon einfach mal so ein bisschen, um die Verhältnismäßigkeit sich anzugucken. Also wenn die das Stadion ausgebaut haben auf 20.000, dann guckt ihr mal an, wie die großen Stadien in der zweiten Bundesliga aussehen. Da ist man schon noch ein ganzes Stück weit weg, glaube ich, vom Top-Niveau. Aber das, was da aufgebaut worden ist, das ist wirklich aller Ehren wert und verdient hätten sie es, finde ich, einfach auch bei ihrem Spiel. Und das ist das, was mich ja auch immer wieder begeistert, hätten sie durchaus mindestens die Relegation verdient und für meinen Geschmack auch sehr, sehr gerne dann in der ersten Bundesliga gegen St. Pauli in der Relegation schön beide Spiele gewinnen. Da hätte ich großen Rosamunde Fußball Spaß dran.
Wir tippen den Europapokal noch, ne?
Wir tippen den Europapokal noch. Puh, dann muss ich wieder.
Liverpool gegen Paris.
1-4.
Oh, na, da sage ich 2-2. Und wow. Atletico Madrid gegen Barcelona, Hansi Flick hat gesagt, wir brauchen noch nicht mal ein Wunder. Du weißt ja, und das wissen ja auch alle, die regelmäßig zuhören, ich bin ja Atletico-Freund, Aficionado. Ich würde Atletico und Diego Simeone das Ding, den Henkelpott mal so gönnen. Ich habe meine Zweifel, weil dieser Verein hat ja auch was Tragisches in sich, aber ich glaube, das reicht, um weiterzukommen. Sie zittern sich mit einem 1-2 weiter, sage ich.
Krass, da bin ich jetzt tatsächlich ein einziges Mal seit langer, langer Zeit da bei dir. 1-2 wäre auch mein Tipp gewesen. Knappes Höschen, aber dennoch, das muss jetzt einfach sein. Also ich kann ja jetzt doch schlechterdings sagen, dass das Barcelona das Ding 3-0 gewinnt. Das,
Bayern-Real, glaube ich. Bayern-Real sag ich 4-1 für Bayern.
Boah, ja, pass auf, das glaube ich nicht. Das wird ein 2-1 für Real. Und dann geht's in die Verlängerung. Und im Elfmeterschießen setzt sich der FC Bayern München durch.
Okay, und dein Manuel Neuer hält 7 von 5 Elfmeter.
Das wird der Held und dann hat Julian wirklich ein Problem. Dann wird er wahrscheinlich doch nochmal den Telefonhörer in die Hand nehmen müssen. Also das wird dann nach diesem Spiel. Okay, komm, machen wir das ganz große Fass auf. Nach dem Spiel wird Julian Nagelsmann den Telefonhörer in die Hand nehmen müssen.
Ja, ja. So. Klar. Ja. Rosamunde fängt schon wieder an zu schreiben auf seinem rosanen Papier. Arsenal gegen Sporting Lissabon.
Das wird ein 2-0 für Arsenal.
Ich sag 3-1. Dann haben wir noch Vigo gegen Freiburg. 1-1.
2-1.
Vigo. Okay, und am Ende Straßburg gegen Mainz.
Au. Das wird, glaube ich, ein 3-1 für Straßburg.
Ja, dann kommen wir in eine Verlängerung. Wie geht's dann weiter?
Überlege ich gerade. Dann würde es Straßburg machen.
Okay, ich sage Mainz im Elfmeterschießen. Daniel Batz hält 3 Elfmeter und Julian Nagelsmann ruft Daniel Batz an.
Alles klar. Wenn du uns jetzt auch noch die Minute sagen könntest, dann wäre ich dir sehr dankbar.
Nee. Aber ich würde ganz gerne, zum Schluss würde ich gerne noch, ich hatte das letzte Woche dir geschickt, Mircea Lucescu, vor 3 Wochen stand er noch an der Bank im Playoff-Spiel Rumänien gegen die Türkei. Jetzt ist er am Herzversagen verstorben. Ganz großer rumänischer Trainer, der auch in Italien seine Spuren hinterlassen hat, den UEFA Cup bzw. die Europa League mit Schachtja Donetsk gewonnen hat, als Spieler für Rumänien an der WM teilgenommen 1970. Irgendwie so ein graumelierter Gentleman, der den Fußball ganz besonders geliebt hat. Und ich weiß nicht, wenn ich den immer gesehen habe, so eine Ruhe ausgestrahlt, sehr angenehmer Typ. Und er ist, glaube ich, nach diesem Spiel gegen die Türkei, ist er irgendwie mit Herzrhythmusstörungen ins Krankenhaus gekommen. Also man kann sagen, der hat wirklich bis zum Schluss diese Fußballleidenschaft vor sich hergetragen.
Ruhe er in Frieden. Wir gucken aber auch noch mal ein wenig in die nächste Ausgabe von Eier. Wir brauchen Eier, denn dann haben wir einen Gast, lieber Thomas.
Ja, meinen sehr geschätzten Kollegen Corny Küpper, der ja auch einen tollen Podcast hat, Viertelstunde Fußball zusammen mit Kevin Großkreuz, gibt sich die Ehre. Wir haben ihn nächste Woche da. Finde ich einfach deshalb gut, weil wir dann praktisch 3 Generationen haben. Also ist sowas wie der Onkel, ne, so dann der jugendlich gebliebene Stenz aus Dänemark und ja einen der Nachwuchsstars praktisch der Kommentatorenriege. Wie gesagt, der sehr Podcast erfahren ist. Ich weiß auch, dass er häufiger bei uns reinhört. Ich war auch schon mal bei ihm zu Gast. Nächste Woche freuen wir uns auf Corny Küpper.
Da bin ich mir sehr, 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 sehr gespannt. Ich finde 3 Generationen in einem Podcast, das muss auf jeden Fall gut werden. Und wenn man mit Kevin Großkreuz jeden Tag fast zu tun hat, muss man ja, dann wird man auf jeden Fall Eier brauchen. Das ist mal ganz sonnenklar. Und ich glaube auch, du und ich, wir werden uns da ein wenig nochmal aus dem Fenster lehnen müssen. Da müssen wir uns ein bisschen anstrengen, oder? Also ein bisschen Gas geben.
Ja, ich werde mich vorbereiten. Ich gehe diese Woche nochmal ins Trainingslager.
Das ist gut. Werde ich auch machen. Ich gehe eine Runde hier im eiskalten Ostseewasser jetzt mal schwimmen. Schön Eisbaden, damit ich dann auch fit bin. Du weißt Bescheid. Und das
genau, das ist nämlich der große Unterschied, wenn ich bei uns beiden sehe. Du hast keine Falten auf der Stirn. Du siehst aus wie ein Aprikosenarsch da.
Irre. Ja, das ist die Spritze. Hier eine Spritze, genau. Da eine Spritze. So, das geht
9:39 Uhr, Odense, die Frisur sitzt. Also, in dem Sinne, bis Montag.
Bis Montag.